Ihr Lieben, ich frage mal die Älteren unter uns, kennt ihr vielleicht diesen Wunsch, noch einmal 20 Jahre alt zu sein? Oh, die ersten Hände gehen schon hoch. Das wäre doch klasse, ne? Wenn man noch einmal von vorne anfangen könnte. Oder die eine oder andere Weiche anders stellen. Oder vielleicht auch die Möglichkeiten, die man heute hat, wenn ich die damals schon gehabt hätte. Also hin und wieder denke ich auch, dass ich gerne noch mal 20 wäre. Und dann erinnere ich mich sofort und denke dann, oh nee, vielleicht doch lieber nicht. Und dann bin ich ehrlich gesagt froh, dass ich nicht mehr 20 bin. Ihr müsst wissen, ich war damals in meinem jugendlichen Überschwang sehr dogmatisch unterwegs. Ich wusste genau, wie das ist mit dem Leben und mit dem Glauben. Ich wusste ganz genau, wie man richtig lebt. Meine Devise war, tu einfach, was Gott sagt. Das ist erstens absolut klar und zweitens bist du dann gesegnet. Es führte nur dazu, dass ich immer wieder mit bewertendem Blick auf andere Menschen geschaut habe. Ich hatte dann so innerlich abgeglichen, was ist denn in meiner Perspektive richtig und wo sind sie denn da? Und ehrlich, auf manche, die meine Erkenntnis nicht teilten, habe ich auch schon mal von oben herabgeschaut. Der Herr fand das nicht gut. Ist wirklich nicht gut. Und ich habe erlebt, über viele Jahre hin, dass der Herr genau an dieser Stelle mich verändert hat. Und wie tut er das? Er tut es in heftigen Krisen. Ich möchte euch eine nur erzählen. Birgit und ich, wir haben vor vielen, vielen Jahren voller Freude auf unser erstes Kind gewartet. Aber es wurde sehr bald sehr dramatisch. Wir hatten viele Arztbesuche, viele Diagnosen, eine dramatischer als die andere. Und dann ging es los. Die Ärzte sagten uns, ihr Kind hat vermutlich gar keine Chance zu leben. Sie gaben uns den Rat, doch dringend zu überlegen, ob wir es nicht abtreiben lassen sollten, denn das würde doch unserer Verantwortung als Eltern gerecht werden. Das wäre für unser Kind und auch für uns schließlich das Beste. Abtreibung. Damals, in diesem Alter, dachte ich, boah, nee, ich habe bis dahin niemanden verstehen können, der auch nur den Gedanken daran zulässt. Und jetzt sind wir selber in einer Situation, wo jede Hoffnung schneller zerplatzt als Seifenblasen. Wir sind selber an einem Punkt angelangt, wo wir keine Kraft mehr hatten. So, wenn man das Woche für Woche hört von den Ärzten, Woche für Woche, und erlebt, dass es dem eigenen Kind noch im Bauch schlechter und schlechter geht, dann bist du irgendwann an dem Punkt, dass du sagst, ich kann nicht mehr. Und wir hatten kaum noch Möglichkeiten, diesen ärztlichen Empfehlungen etwas entgegenzusetzen. Und wisst ihr, was das Ganze noch schwerer gemacht hat? Ich habe bisher in meinem Leben zweimal Gott beinahe physisch zu mir reden hören. Also in der Weise, dass ich erschrocken bin und dachte, jetzt redet Gott. Nicht nur gedanklicher Eindruck. Und das eine Mal genau da, als er uns die Geburt unseres Sohnes ankündigte. Könnt ihr euch vorstellen, wie ich in den Wochen dieses Kämpfens, wie sehr ich mir gewünscht habe, Gott hätte nicht geredet? Weil ich mich jetzt genauso fühlte, als hätten nicht nur die Situation, nicht nur die Ärzte, sondern auch Gott uns noch in eine Sackgasse hineingepresst. Was willst du denn tun? Wir wollten Gott gehorsam sein. Wir hatten keine Kraft mehr, keine Perspektive mehr. Letztlich war es doch dieses Reden Gottes, was uns davor bewahrt hat, den Entscheidungen und Ratschlägen der Ärzte zu folgen. Wir haben viel gebetet damals, wir haben viel miteinander geweint. Aber wir haben gesagt, wir behalten unseren Jungen, so lange bis Gott ihn nimmt. Und er hat ihn kurze Zeit später in die Ewigkeit gerufen. Ihr Lieben, ich habe in dieser Krise gemerkt, dass ich selber ganz kurz und knapp vor einer Entscheidung stand und sie auch getroffen hätte, die ich immer bis dahin kritischst hinterfragt habe. Immer mit diesem Unterton des Nichtverstehens und diesem Unterton des Vorwurfs an andere. Wie könnt ihr nur? Wo es doch so klar ist. Ich habe eine Entscheidung getroffen, fast getroffen, wo ich auf Menschen herabgeschaut habe, die sie vollzogen haben. Und es war eine harte Lektion. Gott hat mir einen Blick in mein eigenes Herz geschenkt. Neben all dem Schweren war das ein Blick ins eigene Herz. Und plötzlich wird es klar, wozu ich selber fähig war und bin, wenn ich in einer Krise bin, wenn ich mich nur noch hilflos fühle, wenn nichts mehr zu tragen scheint. Es wurde mir klar und es wurde mir auch das klar, wozu ich eben nicht mehr fähig bin. Ihr Lieben, diese ganze Situation war ein einziger Weckruf Gottes an mein dogmatisch denkendes Herz. Dass er gesagt hat, ich mute euch das zu, damit du, Frank, lernst, anders zu denken und zu fühlen. Damit du mehr von meinem Herzen empfinden kannst. Weil Gott mitfühlt mit Menschen in Not. Durch diese Erfahrung und noch andere, die nicht so dramatisch waren, hat der Tatsache mein dogmatisch denkendes Herz aufgeweicht, mehr und mehr. Und ja, in der Sache hat sich meine Meinung nicht grundsätzlich geändert, aber ich schaue anders auf Menschen, die in Krisensituationen sind. Ich schaue nicht mehr von oben herab, sondern ich kann mich neben sie stellen, kann sagen, in gewissem Maße kann ich nachfühlen, wie du dich fühlst. Weil ich selbst an einem Abgrund gestanden habe, wo doch meine Lehre so richtig war. Und ich merkte, in mir ist ein Abgrund, aber der Herr ist dennoch treu. Barmherziger Leben aus Gottes Kraft, das ist heute das Thema. Thomas hat es schon angekündigt. Und ich möchte euch dazu ein paar Verse aus dem Epheserbrief vorlesen, Kapitel 2, ab Vers 4. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Und er hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet worden durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme, denn wir sind seine Schöpfung, wörtlich sein Kunstwerk, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Ihr Lieben, wenn ich diesen Text lese, dann bleibe ich schon bei diesem allerersten Vers hängen. Ich merke, der berührt mich total. Ich weiß nicht, ob ich das rüberbringen kann, wenn ich das nochmal lese. Da heißt es, Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit. Geht da nicht weiter, sondern hat uns um seiner vielen Liebe, also nicht nur um seiner Liebe, sondern vielen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Dieses barmherzig, viele Liebe, Liebe, das kommt einem so wirklich entgegen aus diesem Vers. Und wenn wir die Frage haben, Gott, wer bist du denn? Was ist da dein Wesen? Wie begegnest du uns denn? Dann finden wir hier die Antwort. Gott ist reich an Barmherzigkeit. Gott hat alle Barmherzigkeit in sich. Gott lebt mit dieser Fülle an Barmherzigkeit. So ist er. Das ist sein Wesen. Und die Frage ist, was ist denn Barmherzigkeit? Das ist ja so ein typisch christliches Wort. Bedeutet das eigentlich auch Liebe? Ist das ein anderes Wort für Liebe? Oder Mitgefühl, wie in der Übersetzung Hoffnung für alles? oder Mitleid? Ich weiß nicht, ob ihr das im Alltag noch benutzt, dieses Wort barmherzig. Vermutlich eher nicht, aber in einer Situation, da kommt es vor. Wenn wir am gedeckten Tisch sitzen, tolles Essen genießen, da bleibt noch was übrig. Dann wird die Frage laut, wer erbarmt sich denn jetzt? Und gemeint ist, wer isst den Rest, obwohl er schon richtig satt ist? Und das Ganze aus einem Mitgefühl für die Person, die gekocht hat, um mir zu signalisieren, du, es war wirklich super, super lecker. Aber das ist mehr Wertschätzung als Barmherzigkeit. Das Alte Testament, habe ich, glaube ich, Silvester schon euch gesagt in so einer Predigt, das Alte Testament ist durchzogen von einem Refrain. Psalm 103, Vers 8, kommt aber schon im Mosebuch vor und geht bis durch die Propheten. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Und ich habe euch damals gesagt, dieses Wort Barmherzigkeit im Hebräischen, das ist abgeleitet von einem Wort, das Mutterleib bedeutet. Das Hebräische ist sehr bildlich in der Sprache. Mutterleib. Das ist ein Begriff, ein Zeichen für eine nicht zu überbietende Verbundenheit. Für eine gefühlt engste Nähe zum Herzen. Man sagt ja auch, wenn eine Frau schwanger ist, sie trägt ein Kind unter dem Herzen. Mutterleib, das ist der Ausdruck einer tiefsten menschlichen Zuwendung. Das ist gemeint, wenn Gott barmherzig ist. Und im Neuen Testament, da gibt es noch einen anderen Blickwinkel. Da wird gerade in solchen Texten, wie wir gerade gehört haben, ein Wort benutzt. In alten Übersetzungen klingt das schon tüchtig fremd. Da steht dann, es jammerte ihn. Das hat nichts mit Jammern zu tun, nichts mit Jämmerlichkeit oder so. Also das ist ja zum Erbarmen, ist ja im Slang auch, das ist ja jämmerlich oder so. Das ist da gar nicht gemeint. Sondern dieses es jammerte ihn aus dem Griechischen bedeutet, es geht mir ans Herz. Es schlägt mir auf den Magen. Das rührt mich an den Nieren. Es drehen sich mir die Eingeweide um. Und gemeint ist, wer barmherzig ist, der kann nicht in einer sicheren Distanz bleiben und die Dinge vor sich wegschützen. Der lässt sich selbst betreffen. Der wird Teil einer Not, die jemanden anders getroffen hat. Der lässt sich ein, dass er selbst berührt wird. Es gibt in der Bibel, im Neuen Testament, drei Dinge, die möchte ich euch so als Illustration mal mitgeben, was das denn bedeutet. Dieses, ich lasse Dinge nah an mir heran, an mich heran. Das eine haben wir schon gehört, dieses Gleichnis vom barmherzigen Samariter, da sagt ja schon der Name. Wir haben es ja gerade gehört, da ist einer, der wird ausgeraubt und ein Priester und ein Levit, fromme Leute, sehen das und gehen vorbei. Die sehen den Mann und sie bleiben in einer inneren Distanz und deshalb auch in einer äußeren. Sie sehen den und denken, du gute Güte, jetzt komme ich aber unter Druck mit meinem Zeitplan. Jetzt komme ich aber unter Druck, weil ich kein Portemonnaie habe. Jetzt komme ich aber unter Druck, weil ich nicht weiß, wie ich helfen kann. Und sie machen den Bogen drumherum. Und dann dieser Samariter. Einer, auf den die Juden damals herabgeschaut haben. Weil er aus einem Mischvolk stammt, mit einer Mischreligion. Weil es nicht richtig ist, was er denkt. Da kann es auch nicht richtig sein, was er lebt. Und der kommt, hält an auf seiner Reise, steigt vom Esel, beugt sich über diesen Mann, verbindet die Wunden, bringt ihn in eine Herberge, sorgt dafür, dass der Wirt finanziell ausgestattet ist für die Pflege. Und erst dann geht er seines Weges. Und ihr Lieben, Jesus erzählt das ja nicht, um so ein Beispiel zu geben, sondern im Tiefsten zu sagen, das ist mein Herz. Stellt euch das vor, dass Jesus sich so über uns beugt, mit diesem Blick, was ist dort an Not? Ich möchte es verändern. Ein zweites Beispiel ist dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der Vater, der wartet und Ausschau hält, der Sohn, der sich losgesagt hat von seinem Vater. Aber der Vater steht Tag für Tag in der Tür seines Hauses und guckt, weil in seinem Herzen diese Hoffnung ist, dass dieser Sohn zurückkommen möchte. Und dann irgendwann eines Tages sieht er am Horizont eine abgemagerte Gestalt hinstolpern. Und er sagt, das ist doch mein Sohn, weil die Liebe in seinem Herzen diesen Sohn erkennt, der so ganz anders aussieht als vor Jahren. Und dann bleibt dieser Mann nicht stehen. Das heißt, es jammerte ihn. Er rennt los. Ein alter Mann rennt in die Steppe. Und er kommt zu diesem Sohn. Und bevor der ein Wort sagen kann, nimmt der Vater ihn in den Arm und vergibt ihm alles. Diese schmerzhafte innere Zurückweisung. Du bist nicht mehr mein Vater. Diese öffentliche Demütigung. Er hat sein Erbe eingefordert und den Vater für tot erklärt. Und die Verschwendung des gesamten Erbes. Alles vergeben. Und dann steht er da, der Sohn, und stinkt nach den Schweinen. Und der Vater sagt, neue Kleider. Es ist doch mein Sohn und er soll mein Sohn und mein Erbe wieder sein. Es war ihm innerlich so nahe gegangen, dass er gesagt hat, und ich heile diese Beziehung. Ich will diese Beziehung. Ich bleibe nicht im Türrahmen stehen und warte, bis er kommt und sag ihm dann, was ich denke. Es jammerte ihn. Und auch von Jesus wird es direkt gesagt. Jesus hat die Dörfer Galiläas durchzogen und hat dort Menschen geheilt. Und dann heißt es, als er die Menge sah, jammerte es ihn. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, er hat sie schon geheilt. Viele von denen waren körperlich wiederhergestellt und Jesus schaut sie an und sagt, es zerreißt mir immer noch das Herz, weil diese eigentliche Not immer noch nicht behoben ist. Sie fühlen sich völlig hilflos, sie verstehen nicht, wie sehr Gott gerade sie liebt. Sie sind einer Trennung vom Vater. Es muss etwas geschehen. Und Jesus sagt seinen Jüngern, und jetzt betet ihr und bestürmt Gott, dass er Arbeiter aussende, dass sie das Wort Gottes hören, dass sie von der Liebe Gottes etwas hören. Ich fasse mal kurz zusammen. Barmherzigkeit ist viel mehr als Mitgefühl oder Mitleid. Barmherzigkeit bleibt eben nicht in der sicheren Distanz zur Not, sondern sucht und findet einen Weg, damit die Not überwunden wird. Barmherzigkeit ist die entschlossene Liebe, die trägt, aufhilft, rettet, heilt, glaubt, teilt, hilft, versorgt. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat euch aus Gnade gerettet. Euch, die ihr einst tot wart in euren Übertretungen. Ein bisschen drastisch formuliert hier von Paulus. Ne? Also er hätte ja auch sagen können, euch, die ja schon tüchtig mit der Sünde kämpft und die euch auch manches Mal ganz schön im Wege steht. Aber er sagt, euch, die ihr tot wart. Und gemeint ist nicht physisch tot, sondern getrennt von Gott. Getrennt von dem Leben, das in Gott ist. Euch hat Gott aus Gnade gerettet. Und er dachte natürlich dabei, wie wir als Bibelleser auch, an Adam und Eva. An diese ersten Menschen, die ihr Herz geöffnet haben für das Misstrauen gegenüber Gott. Sollte Gott wirklich es mit uns gut meinen? Sollte er uns nicht wirklich etwas vorenthalten? Und Misstrauen zerstört immer. Die Beziehung von Adam und Eva zu Gott zerbrach. Sie hatten Angst vor Gott. Und das Ganze hatte dramatische Folgen. Gott hatte diese Welt geschaffen. Und was waren seine Worte? Siehe, es ist sehr gut. Und weil das Misstrauen in Adam und Evas Herz die Beziehung zu Gott zerbrochen hat, ist diese Schöpfung zerbrochen. Tod und Leid und Vergänglichkeit prägen jetzt diese Welt. Und Gott hätte alles Recht gehabt zu sagen, ich bin so richtig sauer auf Adam und Eva, wie können die denn nur? Meine guten Gedanken haben sie mit Füßen getreten. Gott hatte alles Recht, von vorne anzufangen zu sagen, ich pack's beiseite mit dieser Erde, ich mach nochmal neu. Gott hatte alles Recht, dafür Sorge zu tragen, dass seine Geschöpfe nicht noch einmal sich von ihm lossagten. Er hat das Recht dazu, er ist Gott. Aber er ist so anders. Es jammerte ihn, als er dieses Elend sah. Es jammerte ihn. Und er sagte, ich will euch retten. Nein, ich fange nicht nochmal von vorne an. Ihr seid meine Geliebten. Ich will euch retten. Und dann wird Jesus Mensch, sein Sohn. Er bezahlt den höchsten Preis. Kennen wir vermutlich viele von uns. Aber es ist so eine Botschaft, die das Herz immer wieder neu berühren will. Gott bezahlte für uns den höchsten Preis. Jesus wird Mensch, lebt ein Leben wie du und ich. Er wird einer von uns. Jesus stirbt am Kreuz. Er, derjenige ohne Sünde, nimmt die Folgen unserer Trennung von Gott auf sich. Der Heilige für uns Sünder. Gott weckte ihn auf vom Tod und schenkt uns damit ein Leben, das unvergänglich ist. Eine Beziehung, die ausgeheilt ist, wieder von vorne beginnt, sonst hätte es die Sünde nicht gegeben. Und sogar noch mehr, Paulus schreibt hier davon. Der Vater hat Jesus die Herrschaft übergeben. Und weil wir zu Jesus gehören, werden wir mit Jesus die neue Welt Gottes mitgestalten dürfen. Jesus, das ist fast unvorstellbar, möchte seine Herrschaft mit uns teilen. Was ist das für eine Perspektive? Und das Ganze, all das, was ich jetzt beschrieben habe, das schenkt Gott dir. Und schau doch mal für einen kleinen Moment in dein Leben, in dein Herz. Deine Gedanken, deine Zweifel, dein Aussitzen, deine Unsicherheiten, die Art, wie du redest, die Worte, die verletzen, dein Lospoltern, die Lügen. Schau mal in dein Herz und nun höre, all das, was ich gerade gesagt habe, schenkt Gott dir dennoch. Und ja, du hast es absolut nicht verdient und du wirst es dir auch niemals verdienen können. Das geht nicht. Genau das ist Gnade. Gott, der reich ist, über alle Maßen an Barmherzigkeit, der hat dich aus Gnade gerettet. Geschenkt. Er schenkt dir das alles. Wir haben ja so ein Problem mit Geschenken. Wenn uns jemand ein Geschenk macht zum Geburtstag, den wir nicht eingeladen haben oder jemand, von dem wir es nicht erwartet haben, denke ich, oh, gute Güte, was muss ich dem denn wieder schenken? Wann hat der Geburtstag? Wir können Dinge so schlecht annehmen. Diese Perspektive bis in die Ewigkeit hinein schenkt Gott. Wenn wir anfangen zu überlegen, was können wir denn Gott dafür wiedergeben? Sind wir auf dem Holzweg. Gott sagt, ich schenke es dir. Willst du? Nimmst du es? Gott möchte uns so sehr mit seiner Barmherzigkeit überschütten. Es ist sein Wesen. Nichts macht ihm größere Freude. Nichts liebt er mehr als das. Und wisst ihr, was er sich wünscht? Dass diese Barmherzigkeit, die er uns schenkt, nicht in uns selber, in unserem Wesen, unserem Herzen versickert, sondern dass sie durch uns auch zu anderen fließt. Darum spricht Paulus hier am Ende von den guten Werken, die Gott vorbereitet hat. Also nicht, dass alles bis ins Detail vorgezeichnet ist, aber Gott legt uns etwas vor die Füße und sagt, nimm es, reagiere darauf, lebe barmherziger, tu es aus meiner Kraft, denn ich bin in dir. Ich bin barmherzig, sagt er. Ich möchte zum Schluss noch drei Aspekte mit euch teilen, die im Hinblick auf Barmherzigkeit vielleicht zu so einem Umparken im Kopf einladen wollen. Vielleicht erinnert ihr dieses Bild noch von vor zwei Wochen. Für diese Predigtreihe ist es auch wichtig, dass wir manche Dinge, die wir so gehört haben, einmal von der anderen Seite betrachten. Umparken im Kopf. Der erste Aspekt, Barmherzigkeit setzt die Fehler, die Schuld oder die Sünde des anderen absolut nicht ins Recht. Das ist ja die Befürchtung. wenn ich jemandem, der mir gegenüber sich blöd benommen hat, liebevoll begegne, dann erlaube ich ihm das nächste Mal, mir wieder blöd zu begegnen. Dieses Empfinden, dass meine Barmherzigkeit die Fehler und die Sünde des anderen ins Recht setzt, glaube ich, sitzt relativ fest in unserem Herzen. Wir reduzieren oft die anderen auf ihre Fehler, ihre Schuld und ihre Sünde. Barmherzigkeit sieht das genau, aber sie reduziert nicht. Übrigens geht Gott ja mit dir auch nicht so um. Wenn du mal kräftig daneben gelangt hast, wenn du eine falsche Entscheidung getroffen hast, wenn du hinter dem Rücken böse über andere redest, wenn du ein hartes Herz hast und nicht vergeben willst, dann sagt Gott auch nicht Schluss und Ende, ich ziehe mich zurück von dir, ich bin jetzt richtig knallhart gegen dich. Sondern er liebt dich und er versucht, dein Herz zu gewinnen, klopft wieder und wieder an und sagt, ich sehe in dir so viel mehr als dein Versagen. Kannst du es glauben? Kannst du mir vertrauen, dass dein Herz, wenn es in meiner Hand ist, weich wird und du nicht alles andere ins Recht setzt, sondern selbst getragen und geheilt bist? Barmherzigkeit setzt die Fehler der anderen nicht ins Recht. Zweiter Aspekt, Barmherzigkeit ist keine Forderung, sondern eine freie Entscheidung. Wenn ihr mal zu Lidl geht oder zu Netto oder ans Leo oder in den S-Bahnhof oder mit der U-Bahn fahrt, wahrscheinlich könnt ihr überall Menschen sehen, die hilfsbedürftig und bedürftig sind, die da sitzen und betteln. Und die Frage ist, was denkst du und fühlst du denn, wenn du einen Menschen in dieser Situation siehst? Vielleicht, ich kann doch nicht jedem was geben. Vielleicht auch, nee, eigentlich wollen die doch keine Hilfe von mir. Die wollen doch nur mein Geld. Ich habe denen letztes Mal ein Brötchen gekauft und ich habe dann gesehen, das landet im Mülleimer. Oder man fragt sich vielleicht, eigentlich ist doch klar, bei vielen steht dahinter eine Mafia. Das ist gar nicht die Not, die mir begegnet, sondern das ist Abzocke auf dem Rücken von erbarmungswürdigen Menschen. Ich weiß nicht, was du denkst. Vielleicht kennst du das auch, dass dann so eine kleine, leise Stimme in dir sagt, Mensch, ich weiß, Jesus hat was gesagt. Der sagte, wer immer dich bittet, dem gib. Wer immer dich bittet, dem gib. Boah, das macht ganz schön Druck, ne? Diese eigene Wahrnehmung, dieses Gefühl, wie soll ich etwas jemandem geben, wo ich vermute oder sicher bin, eigentlich geht das in die falschen Kanäle. Und Jesus, der sagt, immer raus damit. Und das ist ein Druck, das reibt. Und die Folge davon ist, weil ich Druck habe, schaue ich weg. Ich mache es wie der Priester und Levit. Ich gucke nicht mehr hin. Ich will mich dem gar nicht aussetzen. Dann bin ich nicht in diesem Konflikt. Dann gehe ich vorbei. Ihr Lieben, ich werbe heute dafür, den Druck loszulassen, weil Druck immer dazu führt, wegzuschauen. Barmherzigkeit aber beginnt damit, hinzusehen. Der Samariter hat hingesehen. Er hat es nicht nur wahrgenommen, da liegt jemand, sondern er hat hingesehen. Vielleicht hilft dieser Gedanke euch, wenn ihr sagt, Mensch, dieses Wort von Jesus macht mir aber so einen Druck. Er sagt, ja, Jesus war damals völlig radikal, weil diese Almosen damals die Sozialversicherung waren. Die Bedürftigen waren damals direkt abhängig davon, dass andere Almosen gegeben haben. Und ich wage mal die These, die mafiösen Strukturen von heute gab es damals in der Form noch nicht. Jesus will doch keinen Druck machen. Jesus möchte unseren Blick hinlenken, dort wo Not ist. Und deshalb ermutige ich dich, wenn du wieder mal bei Aldi, bei Netto, bei Lidl, in der U-Bahn, in der S-Bahn, irgendwo einen Menschen siehst, der dort bettelt, der bedürftig ist, schau ihm doch mal bewusst in die Augen. Schau nicht weg. Hab nicht das Gefühl, der wird gleich alles weggezogen an Zuneigung oder an Geld, sondern schau diese Person an und vielleicht gibt Jesus dir einen Impuls, was du sagen könntest oder geben könntest. Dann tu es. Und wenn er es nicht tut, kannst du diese Person immer noch segnen im Stillen. Und hast viel getan für diesen Menschen. Barmherzigkeit beginnt mit dem Hinschauen. Der dritte Aspekt, Barmherzigkeit schafft einen sicheren Ort. Ihr Lieben, ich träume davon, vielleicht ist es ein bisschen illusorisch, aber ich träume trotzdem davon, dass Gemeinde so ein sicherer Ort ist. Dass wir uns auf der Augenhöhe begegnen und es gar nicht mehr nötig haben, dass wir uns nur unsere besten Seiten präsentieren. Nur das, wo wir sagen, oh, da sind wir aber gut unterwegs mit dem Herrn. Wisst ihr, was wir sind? Wir sind allesamt in diesem Raum Sünder. Das ist doof, aber so ist es. Ich weiß nicht, ob ihr gerne Sünder seid, ich bin es nicht. Also, aber trotzdem sind wir es, wir sind es wirklich. Und wir sind Sünder, die begnadigt worden sind, weil Jesus uns begegnet ist und er hat die Dinge geklärt für uns, nicht wir, nicht unsere Erkenntnis und dann haben wir den Herrn gebeten. Nein, ohne dass er unser Herz berührt hat, läuft gar nichts. Alles Gnade. Könnt ihr euch vorstellen, wenn wir einander und den Menschen, die zu uns kommen, mit denen wir Kontakt haben, mit dieser Gnade begegnen? In dem Bewusstsein, mir begegnet ein Sünder, wie ich einer bin, genau. Da haben wir doch eine Ebene, Jesus brauchen wir. Und wenn wir gnädig mit den Schwachheiten des anderen sind, nicht weggucken bei der Sünde, aber gnädig mit ihr sind, also helfen, dass sie an das Kreuz zu Jesus getragen wird. Wenn wir gnädig mit den Schwachheiten anderer sind, dann wird Folgendes passieren. Dann werden Menschen, die in ihrem Leben gebrochen sind, die ihre Biografie erlitten haben phasenweise, die mit Wunden kämpfen, die werden sich bei uns angenommen fühlen. Nicht, weil wir ihnen die richtige Lehre verkündigen, sondern weil sie Jesus in uns sehen. Und ist es nicht das, was Jesus sich so sehr wünscht? Wie kann das nun dazu kommen, so ein sicherer Ort zu werden? Die Antwort ist, die Gnade annehmen, die unfassbare. Und ich meine bewusst annehmen. Ihr könnt nach Hause gehen und sagen, oh, heute hat er wieder über Gnade gepredigt. Häkchen hinter, das war jetzt die 780. Predigt über Gnade. Ich habe es schon verstanden. Ihr könnt es so tun und trotzdem die Gnade verpassen. Was wir nicht annehmen, bewusst annehmen, verpassen wir. Darum geht es, diese Gnade anzunehmen. Ich habe Vergebung. Mich hat er gemeint. Mein Leben mit all dem, was ich vorhin euch gebeten habe zu überlegen, mit all dem, was in mir ist, das ist aufgehoben in der Barmherzigkeit und Liebe Gottes. Mach doch mal so einen kleinen Test. Überleg dir mal, ob, wo und warum du auf andere Menschen herabschaust. Schaust du auf andere herab? Wo machst du es? Warum? Und wenn dir da etwas auffällt, und du denkst, oh ja, da ist was, dann ist das ein Hinweis darauf, dass du in diesem Denken von richtig und falsch, von besser und schlechter unterwegs bist. Dann ist es ein Hinweis darauf, dass du vielleicht die Gnade noch nicht verstanden hast. Denn die Gnade gilt allen gleichermaßen. Allen gleichermaßen. Das heißt hier, Gott, der überreich ist an Barmherzigkeit, der hat euch gerettet aus Gnade. Amen. Lasst uns einen kleinen Moment Stille sein und mit dem Herrn reden.